kein Bürgerrecht hier. Wir sind keine Deutschen. Also wenn man uns zuerst als Deutsche erkennt, dann machen wir irgendwas falsch. Das ist deutlich, wenn man die Bibel liest. Wir sind in erster Linie sind wir Leute, die nicht in diese Gesellschaft passen. Das ist das Erste. Und dann kann man über den Rest irgendwie nochmal reden. Okay, ich werde nicht lauter reden, sondern wenn der Regen noch doller wird, dann wird einfach die Technik langsam hochfahren. Was viel wichtiger ist, ist, dass wir jetzt für die Kinderstunden beten, weil nämlich die Hälfte der Kinderstunden heute eigentlich, glaube ich, nach draußen gehen wollte, weil wir im Moment ja unsere Räume vorbereiten. Okay, gut. Schön, sehr schön. Kinderdienstmitarbeiter sind doch Helden, nicht wahr? Okay, gut. Jetzt könnt ihr gerne die Aufnahme anmachen. Jetzt steige ich ein in die Predigt. Ich möchte euch reinnehmen in eine Bibelstelle erstmal zum Einstieg aus Hiob 19, also so mittendrin, völlig wahllos rausgegriffen aus dem ganzen Ablauf. Ihr könnt jetzt das ganze Ding lesen und das ist so eine von den Klagen des Hiob. Und in Hiob 19, Vers 9 sagt er dann in dieser ganzen Aufzählung, meine Ehre hat er mir ausgezogen und weggenommen die Krone meines Hauptes. Meine Ehre hat er mir ausgezogen und weggenommen die Krone meines Hauptes. Hiob war angesehen. Einer von denen, die es geschafft haben. Und dann kommen Dinge über sein Leben, die Hiob versteht als von Gott kommend, von Gott ausgehend, von Gott gelenkt, unter Gottes Hand geschehend, die letztlich dazu führen, dass Hiob sagt, er hat mich nackt auf den Marktplatz gestellt und mich zum Gespött der Leute gemacht. Er hat mir meine Ehre ausgezogen und er hat mir die Krone vom Haupt genommen. Hiob sagt nicht einfach nur, mir ist Leid passiert, sondern jemand, Gott hat mich auseinandergenommen. Er hat mich zerpflückt. Und so im weiteren Verlauf der Predigt ist mir das wichtig, dass wir das immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass das, was wir tun, wenn wir reden über die Herrschaft Gottes im Leben von Menschen, wenn wir darüber reden, was Gott wiederherstellen kann in Menschen, was Gott hervorbringen kann in Menschen, was Gott heilen kann in Menschen, was Gott zum Blühen bringen kann in Menschen, da muss uns klar sein, dass es Menschen gibt, für die ist auch ihre persönliche Geschichte mit Gott manchmal eine sehr zwiespältige Geschichte. Hätte man Hiob in Kapitel 19 jetzt auf die Bühne geholt und interviewt und zu seiner Gottesbeziehung befragt, dann hätten wir rote Ohren bekommen über das, was für ihn Gott ist und wie er Gott gerade erfährt, was Gott gerade in seinem Leben tut. Ich möchte mit euch aus Epheser 1, wir sind gerade als Gemeinde in einem längeren Bibelleseprojekt und wir lesen entlang des Buches Hiob und zwischendurch gibt es immer wieder andere Passagen, die wir da reinnehmen. Und ich möchte heute mit euch reingehen in Epheser 1. Epheser ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat an eben die Gemeinde in Ephesus. Und vielleicht von allen Briefen des Paulus ist er der am, wie soll ich das sagen, am schillerndsten ist. Es gibt so einen Begriff, den Theologen sofort einordnen, am triumphalistischsten ist. Also das ist so, wenn man Paulus liest im Epheserbrief, wie er über die Gemeinde redet und über Gott redet, dann hat man das Gefühl, dass die ganze Zeit im Hintergrund so Fanfaren von so Mittelalterfesten zu hören sind. Ja? Also die müsst ihr jetzt mithören, wenn ich Epheser lese. Also das ist irgendwie nicht die ganze Bandbreite der Bibel, sondern hier befinden wir uns jetzt in der Bibel schon an einem verhältnismäßig weiten Außenposten. Das ist nicht so die Mitte von allem, genauso wenig wie das Buch Hiob die Mitte von allem ist. Und die Frage ist, ob wir überhaupt in der Bibel ein Stück finden, das von sich behaupten könnte, die Mitte zu sein. Epheser 1, ab Vers 11. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als seine Erben eingesetzt. Denn was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen, wir, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben. Das gilt aber auch für euch, die ihr jetzt erst das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Diesen Geist hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben. Er verbirgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Und dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Ich werde nicht diese ganze Passage irgendwie komplett auslegen können, dafür ist das viel zu viel, sondern ich möchte an einem Gedanken längs gehen, nämlich den Zusammenhang zwischen Gottes Erbe sein und den Heiligen Geist haben. In Vers 11 sagt er hier, dass weil wir nun zu Christus gehören, also diejenigen von uns, die Christen sind, hat Gott uns schon im Voraus als seine Erben eingesetzt. Denn was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Das kann man ja auch heute machen. Also man kann ja irgendwo zum Notar gehen, kann sein Testament hinterlegen und kann, um seinen Erben eine Freude zu machen, eine Kopie davon machen und denen das einfach als E-Mail schicken. Na, dann ist man schon im Voraus als Erbe eingesetzt. Das deutsche Recht gibt dann die Möglichkeit, das alles wieder rückgängig zu machen. Man kann damit auch üble Späße mit seinen Angehörigen machen. Ne? Aber eigentlich ist das so möglich. Man kann beschließen, so und so sieht mein Erbe aus und ich erzähle euch jetzt mal, wie ich das alles vorgehabt habe. Das ist das, was Gott hier tut. Paulus sagt, ihr seid Christen geworden. Dass ihr Christen geworden seid, würde Paulus sagen, das liegt an Gott. Dass wir Christen werden, ist ja nicht etwas, was wir uns einfach fröhlich vornehmen, sondern Gott ruft uns, sucht uns, zieht uns. Manchmal ist es irgendeine Nachbarin, manchmal sind es irgendwelche anderen. Na, irgendwer irgendwie zieht uns hinein und etwas in uns antwortet. Wir antworten. Und umso länger wir Christen werden, desto mehr merken wir, dass unser auf Gott zugehen vielleicht nicht ganz so viel Anteil an der ganzen Sache hatte, wie das, dass Gott auf uns zugegangen ist. Wir sind Christen geworden. Und indem wir Christen geworden sind, sind wir Kinder Gottes geworden und wir sind seine Erben geworden. Gottes ganzer Reichtum wird einmal uns gehören. Gottes ganzer Reichtum wird einmal uns gehören. Der Gott der ganzen Schöpfung, der Herr der Welt, der Schöpfer allen Lebens, sagt, alles, was in mir lebt, alles, was in mir ist, alles, 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 das wird einmal euch gehören. Und nicht als etwas, was in Zukunft passieren könnte, sondern das sage ich euch jetzt schon im Voraus. Das wird nicht eine Überraschung nach dem Tod sein, sondern in der Ewigkeit gibt es klar zugesagte Dinge von Gott. Der ganze Reichtum Gottes soll auf unser Leben kommen. Und dann fängt er an, irgendwann vom Heiligen Geist zu reden. Da ist die Rede vom sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte. Der hat uns mal einmal abgestempelt, der hat uns tätowiert, der hat uns eben sein Siegel aufgedrückt durch den Heiligen Geist. Durch diesen Geist hat er uns einen ersten Anteil gegeben an unserem himmlischen Erbe. Und dieser erste Anteil, der verbirgt uns das vollständige Erbe. Das kann man alles so lesen und kann sagen, auch nett. Das ist nett. Aber was hier eigentlich drinsteckt, ist eine Provokation für das meiste, was wir in der westlichen Welt als Christentum kennen. Paulus sagt hier, dass der Heilige Geist das Verbürgen Gottes ist für all das, was am Ende kommt. Das ist der erste Anteil. Das macht nur Sinn, wenn es etwas ist, was wir anfassen können, was wir spüren können, was real in unserem Leben Auswirkungen hat. Wenn das Kommen des Heiligen Geistes hinein in das Leben von Menschen eine geglaubte Realität ist, so wie wir sagen, wir kommen in den Himmel, eine geglaubte Realität, das spüren wir jetzt ja noch nicht. Das haben wir jetzt ja noch nicht in der Hand. Das kommt ja erst. Wenn der Heilige Geist genauso eine geglaubte Realität ist, dann ist er als Anzahlung völlig ungeeignet. Völlig ungeeignet. Wenn ich ein Haus kaufen will und dafür, dass ich dieses Haus bekomme, heißt es im Vertrag, dass am Tag der Unterzeichnung eine Anzahlung fällig ist in Höhe von XY Euro. Dann hilft das nicht, wenn ich wie ein Dreijähriger mein Luftgeld dem Verkäufer in die Hand drücke und sage, spürst du's? Sondern nee, der will Cash. Und er will das bar auf die Kralle haben oder er will zumindest den Notar haben, der nickt und sagt, ja, das liegt auf unserem Konto. Das bekommen Sie, das wird jetzt gleich freigeschaltet. Eine Anzahlung auf das zukünftige Erbe, eine Anzahlung auf den Himmel, eine Anzahlung auf die Herrlichkeit Gottes, auf all den Reichtum, der in Gott ist. Eine Anzahlung macht nur Sinn, wenn ich sie bekomme, dass ich sie realisiere. Dass ich sage, ja, da ist tatsächlich was. Ich spüre es. Es verändert etwas. Es verändert meinen Kontostand. Es verändert den Pegelstand in meinem Herzen. Es verändert meine Sicht. Es verändert mein Hören. Es verändert mich. Paulus sagt in dieser Passage, dass der Heilige Geist etwas Handgreifliches ist für uns Christen, damit wir durch das, was der Heilige Geist in uns tut und an uns tut und über uns tut, über die Jahre hinweg, irgendwann werden wir mal Christen, ich bin mit 16 Jahren Christ geworden und jetzt, ne, ich werde irgendwie 106, ne, also die nächsten 90 Jahre, ist eben dieser Heilige Geist da und all das, was ich mit ihm erlebe und all das, was der Geist Gottes mit mir tut, damit es mir die ganze Zeit zuflüstert, du wirst einmal alles erben, was es an Reichtum bei Gott gibt. Jahr für Jahr für Jahr. Und das ist wichtig, weil ich in einer Gesellschaft lebe, die mir die ganze Zeit zuflüstert, wenn du damit 106 stirbst, dann bist du Madenfutter. Das ist das, was die Gesellschaft mir zuflüstert. Oder so Sachen wie, du lebst in deinen Freunden weiter. Okay. Wenn die dann also Madenfutter sind, ist endgültig vorbei oder irgendwie sowas. Ne? Also irgendwann ist Schluss auf der ganzen Reihe. Das ist das, was die Gesellschaft mir erzählt. Und Gott kommt und sagt, nein, 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 nein. Ich habe dich als Erben eingesetzt. Der ganze Reichtum Gottes, der wartet auf dich. Den hast du noch nicht, aber er wartet auf dich. Und irgendwann wirst du ihn erben. Irgendwann wird in der Bibel deutlich beschrieben mit der Ewigkeit, mit all dem, wenn ich hier das Irdische hinter mir lasse. Aber es macht eben nur Sinn, wenn der Geist Gottes heute und hier in mir Dinge tut, die ich die ich spüre. Wenn das nicht da ist, dann ist das ein Luftgeschäft. Dann sagt Gott, ich werde dir meine ganze Herrlichkeit geben und mal gucken, ob es so kommt. Und ich befürchte, dass ganz, ganz, ganz viele Leute in unserer Gesellschaft genau so ihr Christsein leben und das auch noch für richtig halten. Dass sie denken, das gehört dazu, dass das Christsein etwas ist, was mit Fühlen, mit Erleben, mit Erfahren eigentlich so richtig gar nichts zu tun hat, sondern Christsein ist irgendwie so ein überspiritueller Zustand, so ein philosophisches Konstrukt und dann in der Ewigkeit, dann wird das alles handfest werden. Aber das ist genau das, was Paulus nicht schreibt. Paulus sagt, der Heilige Geist, Gott selbst, der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir durch das, was der Heilige Geist in uns und an uns und über uns tut, uns immer wieder vergewissern können, wir werden im Himmel Anteil haben an Gottes ganzem Reichtum. Wir werden Anteil haben an Gottes ganzem Reichtum. Und das macht dann hoffentlich was mit uns. Es macht was mit dem, wie wir auch mit unserer Zeitspanne hier umgehen. Auf einmal ist das, was wir hier erleben, ein staunendes, tastendes Erfahren von dem, was Gott tut. Und ist das, was nicht aus der Fülle Gottes kommt in unserem Leben, etwas Vorübergehendes. Wir wissen, das geht vorbei. Das hört auf. Ich möchte euch in zwei Stellen nochmal aus Hiob mitnehmen. Im Hiob Kapitel 20, da sagt Zophar, also einer der Freunde Hiobs, Vers 27 bis 29, der Himmel wird seine Schuld enthüllen, nämlich von dem Gottlosen, von dem Bösen, von dem Doofen, irgendwie sowas. Ne? Der Himmel wird seine Schuld enthüllen und die Erde wird sich gegen ihn erheben. Der Ertrag seines Hauses muss fortgehen, wird zerrinnen am Tag seines Gottes Zorns. Das ist das Teil des gottlosen Menschen von Gott und das ihm von Gott zugesprochene Erbe. Zophar sagt, wenn einer nicht mit Gott lebt, dann wird irgendwann Gottes Walze über sein Haus rübergehen. Vielleicht nicht heute, aber morgen wird es passieren. Das ist das, was Zophar sagt. Ein Kapitel später sagt Hiob, warum leben die Gottlosen, werden alt, nehmen gar noch zu an Macht. Hiob sagt, das ist doch Quatsch, stimmt doch nicht. Stimmt, guck dich doch mal um. Es gibt richtige Charakterschweine, die sterben mit 97 reich und glücklich. Stimmt doch nicht. Also wenn man diese beiden Aussagen sich mal so nebeneinander hält, dann merken wir so, in welcher Spannung man steht, wenn es um Gott in dieser Welt geht. Zophar lebt in einem Bild, in dem er sagt, Gott schafft in dieser Welt Gerechtigkeit. Das kriegt er schon irgendwie hin. Hiob sagt, Gott schafft in dieser Welt überhaupt keine Gerechtigkeit. Guck dir das doch mal an. In meiner Familie gab es diesen Spruch, diesen völlig bescheuerten Spruch, die Guten sterben immer zuerst. Ja? Irgendwie, was man als Nichtchristen irgendwie weinend am Grab von jungen Leuten so sagt. Na, so. Hiob sagt, es gibt keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Und Paulus würde sagen, das stimmt. Es gibt keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Es gibt eine Gerechtigkeit in der Ewigkeit. Paulus würde sagen, ja, das stimmt. Es wird auf dieser Seite nicht gerecht abgerechnet. Das ist wahr. Es gibt Leute, denen geht es grundlos gut und es gibt Leute, denen geht es grundlos schlecht. Paulus verweist mit aller Kraft auf unser Erbe, auf das Kommende, auf das Werdende. Für diejenigen, die heute schon die Passage aus der Bibellese gelesen haben für diesen Tag, 1. Korinther 15, da entfaltet er über ein ganzes Kapitel hinweg so die ganze Schönheit des Themas Auferstehung und sagt da so ganz nebenbei, na, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, also wenn es keine Auferstehung gibt, dann sind wir Christen die elendsten von allen, so hat es Luther formuliert. Dann sind wir arme Schweine. Ohne die Auferstehung laufen wir einem Phantom hinterher. Wenn Christsein nur eine Frage hier diese 80, 90 Jahre ist, dann kann man das alles vom Tisch hauen. Paulus ist das wichtig zu sagen, damit wir das durchhalten, damit wir eine Gewissheit dessen haben, dass wir Erben sind, dass wir etwas empfangen. Braucht es nicht jede Woche eine nette, ermunternde Predigt, damit man es bis zur nächsten Woche durchhält mit Jesus. Sondern was wir brauchen, ist, dass Gottes Heiliger Geist in uns wirkt, in uns lebt. Dass wir Gottes Stimme hören. Dass wir merken, unser Herz wird gefüllt. Dass wir merken, da ist ein Friede, der nicht aus dieser Welt kommt und der liegt auf meinem Leben. Gott gibt uns seinen Heiligen Geist, damit wir immer wieder diesen Zuspruch bekommen aus der Ewigkeit, es kommt noch viel, viel, viel mehr. Deswegen ist die Frage, spüre ich Gott oder spüre ich ihn nicht? Nicht irgend so eine philosophische Frage oder so eine Gemütsfrage, so manche von uns ticken so und andere ticken anders, sondern Paulus würde sagen, das ist lebensgefährlich. Wenn du Gott nicht spürst, wenn du Gottes Wirken nicht spürst in deinem Leben, wenn du nicht mitbekommst, wie Gott etwas tut in deinem Leben, dann ist das so, als wenn du nie eine Anzahlung bekommen hättest. Und du bist die ganze Zeit unsicher, ob ich dieses Haus mal bekommen werde, das ich da gekauft habe. Und du wirst das nicht durchhalten, die Strecke. Diese Paulus-Stelle würde Paulus anwenden in der Seelsorge und würde sagen, hey, wo ist Gott in deinem Leben? Erzähl's mir. Wo ist Gott in deinem Leben? Wie streckst du dich nach Gott aus in deinem Leben? Was tust du, damit du Gott erfährst in deinem Leben? Und tatsächlich, manchen muss man raten, segel mit mehr Risiko. Lass dich mal drauf ein, irgendwie das, was du von Gott erkannt hast, mehr umzusetzen. Ein bisschen unsicherer Boden. Und auf dem unsicheren Boden auf einmal zu merken, ja, so unsicher ist er gar nicht. Gott ist da. Gott hält. Manchen Leuten muss man sagen, mir musste man mal das sagen, fang mal an zu beten. Ich habe über Jahre hinweg mich auf so einer Kopfebene die ganze Zeit mit Gott auseinandergesetzt und habe mich nicht getraut, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, damals würde ich sagen, das kam mir zu lächerlich vor, mich einfach mal Gott selber zuzuwenden, zu beten. Also nicht ein Gebet zu sprechen, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Also zu beten, das Herz aufzumachen und Gott einfach mal alles zu sagen, was jetzt im Moment gerade dran ist. Und dann war er da. Dann ist er da. Für manche von uns ist es diese Unsicherheit, auf Menschen zuzugehen und Segen über dem Leben von Menschen auszusprechen und zu gucken, was passiert. Manche von uns erfahren Gott in einer Art und Weise, die massiv ist, weil sie erleben, ich bete für Menschen und Dinge passieren. Wer für Menschen betet, unter der Überschrift, Gott, das hätte ich gerne, aber Ob du das willst oder nicht, weiß ich nicht so genau. Deswegen, was immer du willst, tu, was du willst. Wer so betet, der wird nie erfahren, was Gott tut. Die Bibel sagt deutlich, was Gott will. Gott will Gutes und Vollkommenes hervorbringen im Leben von Menschen. Alles, was gut und vollkommen ist, das kommt von ihm, dem Vater des Lichts. Wenn wir für Menschen beten und ihr Leben segnen, das Gute Gottes über ihrem Leben aussprechen, dann können wir Erfahrungen machen. Wir können sehen, dass der Geist Gottes, der in mir wohnt, Dinge hervorbringen kann, die Gutes in anderen Menschen zum Leuchten bringen. Vorhin war die Rede vom prophetischen Reden. Prophetisches Reden ist ja eigentlich nur eine Sonderform dessen, dass jeder Christ Gottes Stimme hört. Wer in der Bibellese dabei ist, wir haben vor ein paar Tagen Johannes 10 gelesen, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Wenn du Gottes Stimme nicht hörst, dann würde Paulus dir sagen, das ist gefährlich. Weil das so ein freudloses Christsein ist. So ein langweiliges, so ein anstrengendes, so ein irgendwie die Bahn halten. Und darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass wir eingeladen sind in Gottes Reichtum. Und dass Gott auf dem Weg dorthin uns schon Nuggets auf die Straße legt. Und wenn du sagst, ich habe schon so lange nichts, kein Gold mehr aufheben können, dann würde Gott sagen, hey, ich würde dir das so wünschen. Ich will doch, dass du weißt, dass du auf den Tresorraum Gottes zugehst. Dass dein Leben darauf zufließt. Ich gehe noch mal einmal in die Epheserstelle und dann bin ich auch gleich durch. Jetzt sollen wir Vers 12 mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen, wir, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben. Diese Bibelstelle ist die Kernbibelstelle für den allerersten Artikel des sogenannten Westminster-Bekenntnisses. In der frommen Szene ist das eigentlich so das bekannteste Bekenntnis, was man so raushauen kann, dass wir zu Gottes Ehre, zu Gottes Herrlichkeit, zum Lobpreis Gottes geschaffen sind. Aber versteht ihr die Einbettung dieser Passage? Gott geht es nicht in erster Linie darum, dass wir was tun, sondern es geht ihm in erster Linie darum, dass wir etwas sind, dass wir jemand sind. Ein Kind Gottes, eingebettet in seine Herrlichkeit, eingebettet in seinen Reichtum, eingebettet in seinen Reden, eingebettet in seine Fürsorge, eingebettet in seinen Frieden. Und dann und in dem allen sagt er, Gottes Herrlichkeit soll sichtbar sein über dir. Gottes Herrlichkeit soll sichtbar sein über dir. Heißt das, dass es uns immer gut gehen wird? Nein, natürlich nicht. Ich habe vorhin kurz das von Esther Holz erzählt, auch bewusst diesen Teil erzählt im Zuge dieses Gottesdienstes. Es gibt eine Fröhlichkeit Gottes, hat nichts zu tun mit unseren Umständen. Die hat was damit zu tun, dass Gottes Geist in uns lebt. Dass Gott selbst in uns lebt. Und weil er uns so absättigt, weil er uns so auffüllt, können wir fröhlich zugucken, wie unser Körper zerfällt. Können wir fröhlich zuschauen, wie der Horizont immer enger wird, bis das Licht ausgeht. Und das ist eine Herrlichkeit Gottes. Eine Herrlichkeit Gottes. Wenn du Christ bist, dann will ich dir gerade im Zusammenhang mit Hiob, mit diesem Ganzen, was wir jetzt gerade lesen, das ganze Leid und Elend, das Menschen überfallen kann, will ich dir sagen, am Ende ist Gott da. Am Ende ist Gott da. Aber Pfingsten sagt uns, er ist auch währenddessen schon immer wieder da. Christsein heißt nicht, ich entscheide mich dafür, in den Himmel zu kommen und hoffentlich halte ich die nächsten 40 Jahre durch. Christsein heißt, ich habe ein Erbe zugesprochen bekommen und deswegen bekomme ich Anzahlungen. Wirkungen des Heiligen Geistes, Wirkungen Gottes in mir, über mir. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Am Ende ist Gott da, aber es strahlt hoffentlich jetzt schon auf deinen Weg. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir, dass selbst Hiob in seinem ganzen Elend da mittendrin irgendwann mal sagen konnte, dass er weiß, dass sein Erlöser lebt. Aber Herr, mir ist das zu wenig für uns hier. Ich will nicht einfach nur, dass wir auf einem Weg sind, wo wir irgendwie wissen, dass du da bist, sondern wir befehlen dir unser Herzen an und unsere Sinne, unser Fühlen und Wollen. Und wir bitten dich, hilf uns, dass unser Leben hier und jetzt verwoben ist in dir und mit dir. Herr, ich will dich nicht in erster Linie suchen in netten Umständen. Ich will dich nicht in erster Linie daran suchen, dass die letzte Gehaltserhöhung nett war. Sondern ich bitte dich für uns, dass du selber uns begegnest. Dass wir deine Stimme hören. Dass wir dein Wirken an unserem Herzen spüren und dass in uns etwas wächst. Dass unsere Fähigkeit zu lieben wächst. Ich danke dir, dass du uns den Himmel vorbereitest, die Herrlichkeit bei dir. Ich möchte dich bitten, dass du es tief in uns verwurzelst und dass wir uns nicht anstecken lassen von einer Philosophie, die alles in den kommenden Jahrzehnten erwartet. Und deswegen bitte ich dich, komm, Heiliger Geist, fülle unsere Herzen. Überwältige uns. Komm, du Geist Gottes. Komm.